Pappmaché.
Hallo, hier ist Folge 27 der Retinauten. Nach einer etwas längeren Pause, in der irgendwie alle im Urlaub waren, sind wir wieder da. Und heute hier im Studio ist der Chef.
Hallihallo.
Und der Phil.
Hi.
Und ich bin Marcel. Ja, wir sind mal wieder zu dritt. Besser als zu zweit, immerhin. Ja, es sind jetzt ein paar Wochen vergangen und es haben sich so ein paar News angehäuft. Ich denke, wir können jetzt relativ schnell einfach mal kurz durchpflügen. Irgendwas Interessantes, Phil?
An News, ich weiß nicht. Da steht irgendwas mit Magneto Holmes, was bedeutet das?
Ja, sehr lustig. Es gibt einen Film, der jetzt in der Pre-Production ist, wo Magneto, also Ian McKellen, Sherlock Holmes im Alter spielt. Irgendwie einen über 90-jährigen Sherlock Holmes, der sich jetzt dem Bienenzüchten gewidmet hat und das Geheimnis der Unsterblichkeit erforschen will irgendwie und es passieren Dinge. Das fand ich irgendwie ziemlich interessant, weil ich mag den Herrn McKellen sehr und Sherlock Holmes mögen wir auch alle.
Das ist nicht,
könnte ganz
ist
gut werden.
Gandalf?
Ja, und Magneto.
Ah ja, okay.
Der Film heißt A Sly Trick of the Mind, ist aber, glaube ich, noch ein bisschen weg.
Ian McKellen hat gestern den, hat gestern Patrick Stewart verheiratet. Also Er hat nicht geheiratet, aber er hat wohl die Zeremonie geleitet.
Ach ja. Magneto leitet die Zeremonie, wenn Professor X heiratet. Sehr gut.
Genau, und Patrick Stewarts Frau ist wie viel? 38 Jahre jünger. Nice.
Sehr gut.
Ach, der gute Captain.
Ja, nee, also das finde ich einen sehr coolen Ansatz für Sherlock Holmes. Wir haben jetzt einige Junge gehabt. So der klassische war ja mehr so im mittleren Alter. Jetzt hatten wir auch mit Benedict Cumberbatch gerade wieder einen jungen Ansatz und ich glaube, das wäre jetzt echt eine gute.
Ja, er spielt dann 1947, 93, das ist der Sherlock Holmes.
Das ist cool, und ja. Und Ian McKellen kann das auch pullen, glaube ich.
Ja, geht im April, wird er erst gefilmt, also es ist noch, dauert noch eine Weile.
Okay. Aber keine Serie, Film.
Film.
Okay. Serie wäre auch cool gewesen.
Ja, geil wäre, wenn der dann noch mitspielt bei Sherlock, so als irgendwie Sherlock from the Future oder so.
Nein, es gibt kein Crossover mit Doctor Who, vergiss es.
Oh, das wäre auch toll.
Nein, bitte nicht.
Ja, es gibt ja noch so eine andere kleine Serie, die uns jetzt gerade etwas in Atem hält, nämlich die mit dem Crack.
Gestern haben wieder alle den Verstand verloren über die neue Folge, die ich noch nicht gesehen habe.
Habe ich gerade Crack gesagt statt Meth.
Ja, naja. Aber es geht um Breaking Bad. Ich glaube, die Nachricht kam trotzdem an.
Und alle haben den Verstand verloren. Ich habe auch den Verstand verloren.
Ja, alle haben den Verstand verloren bei der gestrigen Folge. Und ich habe lediglich zur Kenntnis genommen letzte Woche, dass es ein Spin-off geben wird. Und das wurde ja schon mal gerüchtet. Ich vermute, da wurde mal so ein bisschen der große Zeh ins Wasser gehalten und mal geschaut, ob da generelles Interesse besteht. Und nachdem jetzt die Quoten entsprechend gut waren, auch die der letzten Folgen, haben sie sich wohl entschieden, das jetzt durchzuziehen. Und das Ganze wird die Form eines Prequels haben und im Mittelpunkt steht nicht Walter White, sondern
Saul Goodman.
Genau. Der etwas schleimige Anwalt mit den Pappsäulen und der US-Verfassung als Wandtapete. Und das Ganze spielt, wie gesagt, vor den Ereignissen von Breaking Bad.
Ah, okay, das heißt, er kann noch sterben.
Ja, Saul kann noch sterben in den letzten zwei Folgen. Aber ich bin gespannt, was für einen Ton das Ganze annehmen wird. Ich meine, Saul hatte ja besonders in den frühen Folgen in letzter Zeit nicht mehr so arg, aber schon so ein bisschen den Charakter eines Comic Relief. Also er war so mehr für die humoristischen Werte da. Und ob das dann vielleicht auch der Ton seiner Serie wird, bleibt abzuwarten.
Nee, also ich glaube, es soll ein bisschen so leichter im Tonfall werden.
Gut, also schwerer im Ton wird auch schwierig.
Nee, aber es ist ein bisschen so, man weiß halt dann, wann das Lustige aufhört, nämlich dann, wenn Walter White zum ersten Mal da reinläuft, dann hört der Spaß auf. Aber bis dahin ist es, glaube ich, wird es relativ gut sein. Ja, AMC, die haben es irgendwie so ein bisschen mit den Spin-Offs. Es gibt jetzt auch Gerüchte, dass es ein Mad Men Spin-Off geben soll, auch wenn man da nichts Genaues drüber weiß. Aber die scheinen so ihren Spaß damit zu haben, ihre Money Cows jetzt noch weiter auszumelken.
Mhm. Ja, nee, aber warum nicht? Also, kann man ruhig mal probieren.
Ja, es wäre gut, wenn sie jetzt einfach dann mal, weil die großen guten Serien, die hören jetzt auch von ihnen. Das, vielleicht auch mal ein paar ganz neue Ideen. Naja.
AMC meinst du?
Ja.
Ja, von AMC gab es was Neues. Ich habe sogar überlegt, ob ich euch das als Pilotenprüfung vorstellen soll.
Hast aber dann gedacht, wir
aber sind... Aber ist dann doch nichts geworden.
Wir taugen nicht dafür, das zu sehen, oder?
Ja, das war,
nicht gut genug.
Das war natürlich der allererste Gedanke, aber der zweite war, dass ich es dann doch nicht sehen will. Und dann habe ich es gelassen. Was war denn das? Naja, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ah ja, genau, Low Winter Sun war es.
Mhm. Nie gehört.
Ja, das ist auch das Problem.
Gut, bleiben wir gerade nochmal ganz kurz bei AMC. Eine Serie, die, glaube ich, von uns nur ich schaue, nämlich Mad Men, ist ja die 6. Staffel, ist vor einer Weile, hat die geendet. Mhm. Und sie werden da auch jetzt an den Breaking Bad pullen und die letzte Staffel, die 7., dann in 2 Teilen veröffentlichen.
Na, es hat ja auch gut funktioniert und Apple hat auch Danke gesagt dafür, dass sie die Staffel quasi 2-mal verkaufen konnten und so.
Ja, ich wollte das nur erwähnen, für die Breaking Bad Fans unter den Hörern. Nicht Breaking Bad, Mad Men Fans. Irgendwie die nächstes Jahr dann und dann die letzte Hälfte 2015. Es ist noch so lange hin. Naja.
Okay, ich würde jetzt gerne aufbauende Dinge sagen, aber mir fällt nichts ein zu der Serie.
Hol dir doch einen Whisky und trink ihn zur
Beruhigung. Wann kommt das nochmal zeitlich dann? Also die erste Hälfte der 7. Season kommt dann wann?
Ich glaube so im April. Okay,
und das zweite dann ein Jahr später?
Mal kurz. Lass mich kurz den Artikel öffnen, damit ich es dir vorlesen kann. Ja, ich habe es gelesen, aber ich merke mir solche unwichtigen Details ja nicht. Spring 2014 und das andere Spring 2015. Ja, also einfach krass ein Jahr. Wunderbar.
Ja. Aber interessant zu sehen, dass diese Serie jetzt auch schon wieder zu Ende ist, während ich noch überlege,
sie mal
anzugucken.
Ja, du solltest dir auf jeden Fall anschauen.
Ich habe ja schon die ersten 5 Folgen gesehen, aber...
Ja, wie gesagt, die ist ein bisschen so, die startet etwas langsam.
Vielleicht fange ich einfach mit Season 7 dann einfach an.
Ja, ich habe ja, also wie gesagt, ich kann doch nur empfehlen, einfach mit der 4. Folge anzufangen oder so. Dann spart man sich die ganze Exposition am Anfang.
Spart man sich die ganzen blöden Einführungen von den Charakteren.
Ja, man weiß ja schon relativ schnell dann, was eigentlich passiert. Okay. Oder man betrinkt sich einfach, während man die schaut. Das funktioniert auch ganz gut.
Ah ja, das ist immer so.
Ja, dann wollte ich noch kurz erwähnen, einen Trailer, der mir über den Weg gelaufen ist, für einen Film, der heißt Escape from Tomorrow. Und an dem ist eigentlich hauptsächlich interessant, wie der entstanden ist. Es ist nämlich ein Film, so ein bisschen Psychothriller ist, glaube ich, so die Richtung, um die es geht, der komplett in Disneyland spielt und zwar ohne Drehgenehmigung. Das heißt, die sind da halt, das steht in der Wikipedia, der Artikel ist sehr interessant, da wird dann das genau beschrieben, wie sie diesen Film produziert haben, wie sie dann einen Season Pass alle gekauft haben und dann immer wieder dahin gefahren sind, um das zu üben und dann am Ende halt mit den Spiegelreflexkameras, mit denen wir inzwischen auch ganz gut filmen kann, dann den Film gemacht haben. Ja. Finde ich ziemlich cool. Vor allem auch interessant, da jetzt mal zu beobachten, was Disney da jetzt so tut, wenn dieser Film irgendwann mal, ob er irgendwann mal in die Kinos kommt oder ob Disney da vorher dann noch ein bisschen die Anwälte losschickt. Interessant, seltsame Dinge, die passieren, finde ich irgendwie mal cool. Und das gehört auf jeden Fall dazu.
Ja, ich glaube, der war mir schon mal begegnet.
Ja, der wurde an irgendeinem Filmfestival wurde der vorgeführt und dann war lange nichts und jetzt kam dieser Trailer und die Ankündigung, dass sie es wahrscheinlich jetzt doch in die Kinos schaffen.
Ah ja, der war bei Sundance mit dabei, richtig. Und deswegen ist er mir
der gute Herr Ebert hat den auch, glaube ich.
Genau, die haben irgendwie das Skript, haben sie irgendwie auf ihren Telefonen dabei gehabt, dass das auch nicht irgendwie den Anschein erweckt, als würden sie dann eine professionelle Produktion fahren oder sowas.
Ja, es ist total interessant, also es ist auch wirklich ein toller Wikipedia-Artikel. Das bekommt man dann von den Kameramännern, wird dann gesagt, wie sie das halt gemacht haben, weil sie konnten ja kein Licht, sie konnten ja nicht den Beleuchter mitnehmen, der dann die Scheinwerfer aufstellt und so. Ja, tolle Sache. Okay. Und dann noch kurz etwas bizarre Casting-News. Wir erinnern uns an 50 Shades of Grey. Mhm. Das war das mit dem Red Room of Pain und den Peitschen. Ach, das sollte ja verfilmt werden und dann war irgendwie lang.
Granny Porn.
Ja. Das lustige Großeltern. Da war ja schon relativ lange klar, dass es einen Kinofilm gibt, so. Und relativ lange unklar, wer denn da mitspielt, weil das ist halt schon, wenn das dem Buch einigermaßen ähnlich ist, wird es halt schon so ein bisschen pornmäßig, dieser Film.
Ja.
Und sie haben jetzt den Typ aus Pacific Rim gecastet.
Den Typ?
Ja, hier die Hauptfigur.
Den US-Piloten da.
Ja, der so völlig...
Charlie Hunnam.
Ja, der so keine Persönlichkeit hatte in dem Film, aber den haben sie gecastet. Er ist ja auch durchtrainiert und so, passt, aber...
Also der spielt dann den Peiniger, oder?
Also Serienfreunde werden den unter Umständen noch auch aus Sons of Anarchy kennen, ne?
Der spielt den... Der spielt den Billionaire Sadist, ja. Christian Grey.
Ja. Hätte ich jetzt das Buch gelesen oder würde es mich generell interessieren, worum es da eigentlich
geht? Mich interessiert es überhaupt nicht, aber ich finde es irgendwie interessant, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie sie daraus einen Kino, also einen Film machen wollen, den man tatsächlich im Kino zeigen kann. Also, das ist etwas seltsam.
Um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, das war also dieser literarische Welterfolg, der eigentlich mal als Twilight Fanfiction angesetzt war und dann haben sie die Namen von allen Charakteren geändert und den Vampirscheiß rausgenommen und jetzt wird es quasi die nächste riesige Filmfranchise.
Ja, also es ist im Prinzip das, was einfach Fanfiction, die nicht so richtig versteht, wie BDSM funktioniert und dann irgendwie dann schlecht geschrieben Porno-Zeugs draus macht.
Okay, also die positive Nachricht, die wir daraus mitnehmen können, ist, wenn ihr schon immer mal eine Buchidee hattet, ja, müsst nicht gut schreiben können oder so, macht's trotzdem und es wird dann das Richtige passieren.
Dakota Johnson wird die Dame spielen, die Frau Steele. Man kennt sie nicht, also ich kenne sie nicht. Sie hat nur bei Social Network hat sie eine relativ unwichtige Nebenrolle gespielt, glaube ich. Egal, das haben wir schon viel zu lange über diesen Film geredet, der eigentlich völlig irrelevant ist. Beim Thema irrelevant, nein. 12 Monkeys ist ja ein Film, den, weiß nicht, mögt ihr 12 Monkeys so generell?
Ich hab ihn
leider schon lange nicht mehr gesehen.
Wollte ich gerade auch sagen, ich schätze mal, ich habe den vor 10 Jahren mal gesehen oder so.
Da war er cool.
Da war er tatsächlich cool. Ich habe ihn zumindest nicht unangenehm in Erinnerung. War auch einer so der ersten, der in diese bis heute nicht geendet habende Reihe von Filmen, die versuchen, ihr Publikum mit einem Twist-Ende zu überraschen, zugehörig.
Aber damals hat noch niemand damit gerechnet.
Genau, damals war die Idee auch noch relativ unverbraucht. Vielleicht ist er mir deswegen auch so positiv in Erinnerung geblieben. Ich müsste vielleicht nochmal schauen. Jedenfalls, sie versuchen das jetzt als TV-Serie neu aufzulegen. Das ist schon ein bisschen verwunderlich, weil 12 Monkeys ist ja nicht... Also ist die meisten, viele werden sich noch dran erinnern können, aber es ist nicht so, als ob das immer noch irgendwie à la, keine Ahnung, Fight Club, wenn ich hier gerade Brad Pitt in dem Screenshot sehe, irgendwie im kulturellen Gedächtnis der Massen, oder?
Ja, weiß nicht, ist es, ja, der ist halt auch, das ist also total weird. Ich meine, das ist irgendwie Terry Gilliam Produktion, die ist irgendwie, das ist völlig durchgedreht. Und ich glaube, das lebt auch davon, dass da irgendwie Terry Gilliam dabei war und das irgendwie alles in die Hand genommen hat. Und wenn
ja,
sie,
aber
der
für
jetzt
Terry
den...
Gilliam ist es relativ un-Terry Gilliam-ig.
Ja, okay, es ist jetzt nicht kein Dings.
Brazil? Kein Brazil, ja.
Genau.
Ich denke mal, der Film ist lange genug her oder alt genug, damit man eine Serie draus machen kann und ein Großteil des Publikums halt entweder nicht weiß, dass es das Original gibt oder den Film dazu gibt oder das jetzt dann erst durch die Serie rausfindet. Also es ist lange genug her, glaube ich.
Ja, okay, aber wenn man sich mit dem Gedanken, dass es das als Serie wieder geben wird, anfreunden kann, dann findet man halt gerade raus, dass das ganze Skript stammt von...
Ist jetzt schon lustig.
Travis Fickett.
Nicht deswegen, sondern wegen dem, was er zuletzt
gemacht
hat.
Nee, ich fand es auch nicht witzig, dass er Fickett hat. Ja, jedenfalls, der hat Terra Nova gemacht und Terra Nova war ziemlich scheiße.
Ja, also ich glaube, das wird ein totales Desaster, diese Serie, falls sie es überhaupt über den Piloten rausschafft. Aber, Gott, das kann fast nicht gut gehen. Naja, wo wir schon bei schlechten Serien sind. Der Herr Lindelöf, dessen großer Fan ich ja nicht bin, macht eine neue Serie.
Von wo könnte man denn Lindelof so herkennen?
Transformers also, zum Beispiel. Oder? Ja. Und,
oder Lost.
Lost war ja, glaube ich, ganz gut. Das habe ich zwar nicht angeschaut. Oder hier mein Lieblingsfilm Prometheus. Er ist halt nicht so mein Lieblingsautor, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ach so, und natürlich hier Dings, der Film mit der Enterprise, Into Darkness.
Film mit der Enterprise.
Der Film mit der Enterprise.
Ja. Anyway. Ja, er macht eine neue Serie, die irgendwie von den Leuten handelt, die nach der Rapture, das deutsche Übersetzung mir gerade entgleitet, noch übrig geblieben sind. Nach der Apokalypse oder nach dem jüngsten Gericht. Nach dem jüngsten Gericht, genau. Auf der Erde irgendwie noch übrig bleiben. Es wird bei HBO sein, was zumindest mal so ein bisschen Hoffnung, aber ist auch nicht besonders viel.
Das heißt, die ganze Prämisse ist irgendwie, dass es eine christliche das christliche Ende der Welt gibt. Und
ein paar Leute bleiben halt übrig, weil sie nicht hart genug geglaubt haben oder so. Und dann die Serie beschäftigt sich mit denen.
Okay.
Vielleicht.
Note to self, wenn...
Das wird
also ich hätte die Atombombe bevorzugt, aber meinetwegen, okay.
Das wird eine lustige Pilotenprüfung, das sehe ich jetzt schon kommen.
Ja, HBO, okay. Ehrlich gesagt schon eine Weile her, dass ich eine schlechte HBO-Serie gesehen habe. So Benefit of the Doubt.
Ja, das Schöne ist bei Serien, dass man halt die Autoren auch wechseln kann.
Wenn man so schön sagt, im Zweifel für was Neues. Ich würde mal sagen, wir warten mal die ersten Screenshots ab und vielleicht die ersten Trailer und dann wissen wir ungefähr, was das für einen Ton haben wird und was wir da vorhaben, aber so dieses
super absurd.
Muss der Bibelscheiß denn sein? Also, naja, okay. Diskutieren wir dann.
Ja, du wolltest noch ein bisschen über den Herrn Doppel-R Martin reden.
Oh ja, nee, mir ist nur gestern über den Weg gelaufen, dass der in seinem Blog Breaking Bad kommentiert hat. Und anschließend haben 300 Leute drunter geschrieben, dass er aufhören soll, Serien zu schauen und endlich das nächste Buch. Also quasi was jedes Mal passiert, wenn er irgendwas,
wenn er irgendwas sagt
oder schreibt oder irgendwo ist, ja, wenn er irgendwo auftritt öffentlich. Ich fand es ganz interessant, was er geschrieben hat, nämlich er hat so ein bisschen quasi Breaking Bad als Inspirationsquelle anerkannt. Er schreibt hier, dass aus seiner Sicht in Westeros niemand so böse ist wie Walter White aus Breaking Bad.
Aber er meint ja, er müsste da mal vielleicht.
Ja, genau, und er meint, er muss da dran arbeiten vielleicht. Das ist natürlich interessant, sowas
zu sehen. Er sollte echt mal an der Boshaftigkeit seiner Charaktere arbeiten, das ist
ja
total.
Ja, die sind nicht fies genug, da sterben auch gar nicht genug Leute in dieser Serie.
Nee,
in dem Buch.
Gerade, denke auch. Wie heißt der kleine König? Joffrey.
Der kleine König.
Genau, gerade für mich als jemand, der die letzten zwei, drei Folgen von Breaking Bad jetzt gerade ausgestrahlt worden sind, noch nicht gesehen hat, frage ich mich halt auch, was weiß er schon, was ich halt noch nicht weiß, ja.
Oh, Chef.
Weil momentan würde ich ja noch sagen, also da hat er sich ein bisschen verschätzt. Ich schätze Joffrey als doch eigentlich böser, in Anführungszeichen, ein als Walter White, aber ja. Okay, also ich muss Breaking Bad weiter schauen.
Der Bodycount ist schon ein bisschen höher bei dem Herrn Martin.
Ja, das stimmt, oder? Also.
Aber ich glaube, der emotionale Schmerz, der dabei erzeugt wird, der ist etwas höher bei Breaking Bad.
Ja, er hat halt auch nicht so viel Zeit für Charakterisierung von einzelnen Cast-Mitgliedern, wenn er jetzt, glaube ich, keine Ahnung, in der nächsten Staffel werden wir wahrscheinlich dann 200 Charaktere aktiv haben in diesem Universum.
Ja, die Serie ist erst gut, wenn keine Szene länger als 30 Sekunden ist.
Ja,
und dann gibt's noch diese Webseite, die mit den Tomaten.
Achso, ja, Rotten Tomatoes macht jetzt auch Fernsehen. Das begrüße ich sehr, weil vor IMDb und Konsorten ist, wenn man sich einfach mal ganz kurz einen Überblick machen kann, ob ein Film, sagen wir mal, in interessante Bereiche vorstoßen könnte oder einfach nur 0815 Retortenscheiß ist, dann gehe ich eigentlich immer auf Rotten Tomatoes, wo man einen ganz guten Überblick darüber kriegt, was so die gängigen Kritiker davon halten.
Seltsam, ich hatte immer das Gefühl, dass sie da viel zu viele Cranks in die Bewertungen lassen, aber naja.
Viel zu viele was?
Irgendwelche Idioten, die irgendwelche Sachen schreiben.
Ja, aber das ist das Internet und das ist Filmkritik. Und die Masse macht es dann halt. Also, weil es halt egal ist, wenn da von 100 Menschen, die ihre Meinung kundtun und das zumindest auf einer Plattform tun, wo man davon ausgehen kann, dass sie sogar dafür bezahlt werden von irgendjemandem, und 5 davon halt total kucku sind, dann fallen die halt nicht weiter ins Gewicht und man kriegt trotzdem einen ganz guten Eindruck davon.
Na okay,
aber
sie haben
ist natürlich
eine meiner Meinung nach angemessenere Einschätzung von The Congress als die IMDb. Das ist immerhin schon mal etwas.
Also, ja genau, das ist auf jeden Fall noch so ein Punkt, dass so ja, vielleicht auch, dass man darüber dann auch wieder so ein bisschen abseitige Meinungen findet. So die klassischen irgendwie 98% finden es geil und ich will dann aber halt auch die 2% lesen, die halt vielleicht Gründe dafür finden, warum nicht. Und dafür finde ich Rotten Tomatoes tatsächlich praktisch und die machen das jetzt auch für Fernsehen. Bisher haben sie es nur für Kino gemacht und das finde ich cool und das wollte ich hier nochmal kurz ansprechen.
Danke. Service. Gerne. Ja gut, dann können wir jetzt direkt weitermachen mit Kino. Wir waren, glaube ich, jetzt alle mal wieder ein bisschen im Kino. Das ist ja das letzte Mal, war ja ein bisschen Flaute.
Genau, es gibt wir hatten ja unter anderem das jährliche Fantasy Filmfest wieder. Da gab es Gelegenheit, ein paar Filme zu gucken. Einige von uns haben die ergriffen, andere nicht.
Ja, ich weiß, dass ich im Urlaub war. Tut mir leid, du musst es mir nicht ständig unter die Nase reiben.
Also ich habe es versucht, ja. Ich stand vor ausverkauftem Kino hier.
Das ist eine schwache Ausrede.
Das ist gar keine schwache Ausrede, was hätte ich denn machen sollen?
Ja, dich eine Woche vorher vor das Kino hinsetzen im Campingstuhl und die Schlange besetzen.
Da in Berlin, ihr seid doch eh alle obdachlos, da kannst du auch vor dem Kino schlafen.
Ja, aber ich hatte was vor an dem Tag, ich hatte Termine, ich konnte nicht früher hingehen.
Ach, stell ich nicht so an.
Oh. Jedenfalls traurige Geschichte. Dennoch habe ich es zum Beispiel ins Kino geschafft, zum Fantasy Filmfest. Und
ist ja schön für dich.
So ein bisschen Sneak Preview hat auch die letzten Wochen mal wieder besser funktioniert als sonst. Bei dir ja auch mal.
Ja, ich war auch mal wieder in der Sneak, das war ganz schön. Und es kam sogar mal ein guter Film.
Welcher denn?
Es kam Finsterworld.
Ist das wirklich so? Also
ja, der hat diesen Titel.
Finster Deutsch, World Englisch.
Finster Deutsch, World Englisch. Nein, der heißt Finsterworld. ein Film von einer Dame, die lustigerweise auch eine Frauke Finsterwalder heißt.
Nein.
Was irgendwie, das ist, glaube ich, der geilste deutsche Nachname, der mir je begegnet ist. Interessanterweise ist das Drehbuch ist von ihr und dem Herrn Christian Kracht. Das ist ja so ein deutscher Autor, den man zumindest mal irgendwo gehört hat. Von dem ist Faserland.
Er hat unter anderem Faserland und 1979 gemacht.
Also ich persönlich kannte ihn nicht, weil ich kenne irgendwie deutsche Literatur, kenne ich nicht so. Egal.
Ich habe mal meinen Deutschlehrer gezwungen, in der 12. oder 13. Faserland, stimmt gar nicht, 1979 zu lesen.
Und? Dann hat er dich verprügelt.
Und ihm waren zu wenig Stilmittel.
Zu wenig Stilmittel.
Aber ich mochte das Buch damals.
Das ist auch eine geile Kritik. Er ist zu wenig Stilmittel.
Ja, deutsche Literatur ist ja eh nur so eine
Randerscheinung. Das hat er wirklich gesagt.
Ja, nein. egal, Finsterworld ist ein großartiger Film.
Ich wollte mich nur kurz bedanken, dass wir das jetzt doch ohne Reich Ranitzky über die Bühne gebracht haben. Ich wollte danken.
Es ist ein Film, der erzählt so ein es ist ein episodisch erzählter Film. So im Laufe der Zeit stellt sich dann raus, wie dieser ganze Unsinn zusammenhängt und diese ganzen Leute, die mit denen da Dinge passieren. Es ist irgendwie so ein Bild von Deutschland, so, aber es ist ein sehr bizarres Bild von Deutschland und ein sehr böses und ein sehr, 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 sehr eigenes und sehr seltsames. Es hat mir sehr gut gefallen. Also der Film ist auch total, ist auch wirklich einer der schönen Filme. Also einfach, die Bilder sind wunderschön. Und
also es ist auch eine deutsche Produktion.
Ist eine deutsche Produktion in Deutschland, deutsch, aber er ist tatsächlich ein guter deutscher Film.
Gut.
Aha,
aber was ist das, das ist selten, ich weiß.
Thriller, Krimi.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Genre ist schwierig. Vielleicht eher so.
Also wahrscheinlich keine Komödie.
Bisschen Thriller. Er hat schon auch sehr, sehr lustige Momente, aber er ist halt auch schon ziemlich böse zwischendurch. Aber ansonsten kann man den sich einfach mal so angucken und das einfach mal genießen, was der so mit einem macht. Auffällig ist auch, der hatte so eine ganz eigene Ästhetik, die er total perfekt einfach durchzieht. So wie diese, wie die Leute alle angezogen sind, das passt irgendwie alles. Und es ist nicht so ganz, wie man heute rumläuft. Es ist so ein bisschen Retro, aber es spielt nicht irgendwie in den 80ern.
Wahrscheinlich 90ern.
Ganz, ganz seltsam. Nein, es spielt dann
nicht in den 90ern. Das ist ein super deduziert.
Aber trotzdem.
Spielt nicht in den 80ern.
Sherlock Bormann to the rescue. Ja.
Inzwischen ist auch Retro, wenn es 2005 spielt, nur so zur Info. Ja, ich weiß nicht, es ist echt sehr, sehr seltsam, dieser Film, aber hat mir wunderbar gefallen.
Ja, den also hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar, was halt mal wieder zeigt, dass das eigentlich total inakzeptabel ist, dass ich mir anmaße, hier einen Podcast über Medienprodukte zu machen und halt überhaupt quasi auf dem deutschen Auge blind zu sein.
Ja, ein Kumpel von mir, der nicht mit in der Sneak war, der hat sich total geärgert, weil er den Kracht so gut findet. Der Film, der wird erst in einer ganzen Weile anlaufen. Ich habe gerade
17.10. stand hier gerade irgendwo.
Das wäre gestern ja gewesen.
17.10. ist in einem Monat.
17.10. ist gestern in einem Monat.
Ah, dann ist es in einem Monat.
Ja. Also den würde ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben. Also das ist jetzt kein, da muss man schon so ein bisschen offen sein, wenn man diesen Film sehen will. Da geht man jetzt nicht rein und dann wird man irgendwie für 2 Stunden irgendwie unterhalten und Sachen explodieren. Sondern man bekommt halt für 2 Stunden irgendwie so eine ganz bizarre Alternativrealität von Deutschland angetragen, mit der man sich dann beschäftigen kann, wie man möchte. Also, aber auch ohne, dass er jetzt irgendwie dann versucht dann in Dialogen dann irgendwie große Betrachtungen durchzuführen, sondern das wird mehr so per Anspielung, werden da so ein paar Themen angerissen, über die man da mal nachdenken kann. Egal. Ist sehr, sehr fies, sehr, sehr, sehr witzig, makellos, stylisch, wunderbar. Du hast Riddick gesehen, Phil.
Ja, diese Woche in der Sneak lief Riddick. Was jetzt nicht so verwunderlich war, weil der Film morgen am 19. September anläuft. Ja, aber ich fand es trotzdem ganz cool, weil, also das ist eigentlich jetzt so ein Film, der auf der Liste stand, weil ich natürlich wie alle damals Pitch Black super fand, also diesen ersten Film aus diesem Riddick-Universum. Ich habe mir dann auch den zweiten Film angeguckt, Riddick irgendwas mit Der Weg eines Kriegers oder sowas hieß der zweite Film.
Der zweite hieß
genau,
Chronicles of Riddick.
Genau. Ja, und der zweite Film war zwar nicht so der Knaller, also der war echt irgendwie komisch, aber ich finde trotzdem dieses Universum noch spannend und da gibt es eigentlich noch viel rauszuholen. Deswegen war ich auch positiv überrascht, als der Film dann anlief in der Sneak. Und ja, es geht tatsächlich wieder mehr zurück auf Pitch Black, also so von der, so wie die Handlung angelegt ist. Es geht also echt nur so Mann gegen Mann auf einem feindlichen Planeten mit vielen Monstern. Und er ist schon erstaunlich platt, dieser Film. Also für Ende 2013 schon sehr, sehr platt. Leider ist auch die Riddick-Figur auch weiterhin sehr, sehr platt. Ich glaube, so platt war er noch in keinem von den Filmen.
Er ist halt ein cooler Typ, der im Dunkeln sehen kann, ja?
Ja.
Also.
Ja, genau, und das ist auch schon. Und jetzt ist er halt in diesem Film, es ist schon cool. Fast comichaft überhöht und also im Grunde haben alle seine Gegner und Feinde schon Angst, wenn sie nur an ihn denken, dass sie nicht mal den Versuch machen, ihn anzugreifen, wenn er da ist. Also das ist schon wieder lustig eigentlich. Also es macht schon Spaß und ist auf jeden Fall, was der Film kann, ist halt einfach, der kann unterhalten. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Man sitzt nicht drin und denkt, ah, jetzt noch das und das, sondern da geht's echt zack, zack, zack hintereinander weg. Da wird auch nicht viel verschwendet an Zeit. Was man sagen muss ist, ich weiß nicht, wie das Budget für diesen Film ausgesehen hat, aber irgendwie...
Er sieht nicht so aus, als hätte er viel Budget gehabt.
Ja, man hat wohl sehr viel Geld auf das CGI für die Monster verwendet, weil die sehen ziemlich gut aus. Man hat aber, glaube ich, überhaupt kein Geld auf alles andere, was mit CGI zu tun hatte, verwendet. Also es gibt so eine Szene, wo die mit solchen fliegenden Motorrädern durch die Gegend sausen und dann natürlich so die Landschaft auf dem Planeten im Hintergrund vorbeizieht, und das sieht echt aus wie...
So eine Endor-Situation.
Ja, das sieht echt aus wie, als würden die da auf Attrappen sitzen und hinten würde halt so eine Landschaft auf einem Blatt Papier vorbeigezogen.
Also ja, das ist ja auch das, genau das, was
richtig,
passiert ist.
Richtig. Aber das macht halt schon wieder Spaß, so blöd sah das aus. Also ich fand den recht unterhaltsam. Allerdings holte halt nicht wirklich viel aus diesem Riddick-Universum raus, um nicht zu sagen gar nichts. Das ist eher so eine Riddick-Episode, ohne jetzt großartig die Story in dem Universum weiterzuentwickeln.
Hast du jetzt gerade die Insider-Information, dass es eine Riddick-Serie gibt, gerade hier versehentlich released oder was?
Nö.
Okay.
Nicht, dass ich wüsste. Fände ich aber mal cool.
Zu dem Budget kann ich noch kurz was sagen. Da war ja das kleine Problem, dass der zweite Film aus dieser Reihe so ein bisschen untergegangen ist im Box-Office und irgendwie, ich glaube, 50 Millionen oder so eingespielt hat. Aber ein Budget hatte von 110 ja. Millionen oder sowas. Und deswegen musste jetzt Vin Diesel sein Haus verpfänden für den dritten Teil, der jetzt auch nur ein Budget von 38 Millionen hatte. Ich nehme mal an, das war nicht allein das Haus von Vin Diesel. Aber also die mussten doch mit deutlich weniger arbeiten, als sie beim letzten Mal hatten. Dafür scheint es sich auszubezahlen, weil er hat jetzt schon 31 von den 38 wieder eingespielt. Das heißt, Vin Diesel darf wohl zu Hause wohnen bleiben. Das ist die gute Nachricht.
Das hört man doch gern.
Mhm. Ist übrigens, also der Film, Hint an dich, Marcel, ist, der Film ist nichts für Leute, die sich für Frauenrechte interessieren.
Warum lachst du dann so, was das? Brüste.
Also wenn man diesen Aspekt so mit reinbringt, während man den Film sieht, ja, da kann man schon traurig werden. Es spielt eine einzige Frau mit, das ist die Cara Thrace, die übrigens in der neuen Serie Battlestar Galactica die Starbuck spielt, also eine von den Hauptfiguren da. Daher wird jeder, der die Serie gesehen hat, auch in diesem Film die Schauspielerin sofort wiedererkennen. Ja, sie ist nicht ganz wehrlos, aber sie wird schon ziemlich, ja, also es ist halt einfach, ja, beispiellos eigentlich.
Ja, naja, man kann ja die beiden Filme, so Finsterworld und Riddick, einfach so in Combo gucken und dann, wenn man dann so nachdenklich irgendwie aus Finsterworld so rausstolpert, dann erst nochmal so 2 Stunden schießen und auf Attrappen durch die Gegend fahren genießen.
Ja. Oh, es wird nicht viel geschossen in Riddick, aber mehr geschlitzt.
Ah, geschlitzt. Ja, ist sogar noch besser.
Und geboxt. Also am Ende boxt er die Aliens eigentlich noch.
Ja, Chef, du willst es mal wieder ein bisschen intelligenteren Film vorstellen, oder?
Ich bin mir nicht sicher.
Sag jetzt nicht Two Guns.
Also ich könnte vielleicht mal reden über...
Doch, ja. Bitte Two Guns.
Okay, dann rede ich zuerst über Two Guns. Das passt auch ganz gut hinter Riddick. Also Two Guns ist ein Actionfilm und es spielen mit Marky Mark.
Sicher, dass du nicht John Woo meinst?
Marky Mark. Ja, Marky Mark spielt mit und Denzel Washington. Und sonst nicht viele. Und ich habe hinterher erst gelesen, dass es eine Comic-Verfilmung ist und das erklärt einiges.
Ist jetzt schon lustig.
Aber das ist so ein klassischer Fall von, man kann eigentlich nicht so richtig viel über den Film sagen, weil man halt so irgendwie das bekommt, was auf dem Label draufsteht, und das ist halt einfach nicht so sehr viel.
Man bekommt Two Guns.
Also man erkennt, ja genau, 2 Typen mit Waffen. Also das ist relativ interessant, weil der Twist so nach 20 Minuten, ich nehme den jetzt einfach mal vorweg, weil, wie gesagt, es ist eine Comic-Verfilmung.
Ja.
Ihr habt das Comic eh alle gelesen. Dass das Ganze halt so eingeführt wird, als wären das halt so 2 Verbrecher, und stellt sich halt raus, dass sie halt beide beide quasi Undercover-Cops sind. Aber sie wissen.
Das ist übrigens jetzt
aber sie wissen
ist
halt,
kein Spoiler. Das ist kein Spoiler, sondern das wird auch im Trailer schon verraten.
Richtig, und das steht in der Filmbeschreibung drin. Also Da ich sowas aber nicht lese, bevor ich in Filme gehe, wusste ich es halt nicht. Das heißt, das war dann tatsächlich so etwas unterhaltsam, weil sie quasi so halt als Straftäter eingeführt werden und da stellt sich halt raus, sie sind halt beide Undercover Cops, aber halt beide von unterschiedlichen Institutionen, einmal DEA und einmal irgendwie Militär und sie wissen aber beide quasi nichts voneinander und das sorgt eben für hinreichend komödiantisches Potenzial und sie spielen beide, das kann man vielleicht auch noch sagen, so relativ unterhaltsame Figuren. Es gibt ein paar ganz witzige Dialoge. Mark Wahlberg insbesondere spielt so ein bisschen so einen Halbdebilen, der aber offensichtlich diese Rolle auch nur einnimmt. Und so, wenn man soweit straightforward Action-Flicks gehen, ist das hier einer der unterhaltsameren.
Ja.
Ich fühlte mich durchaus gut unterhalten von dem Film.
Ich dachte irgendwie zwischendurch, es geht um so John Woo-mäßig irgendwie alle mit zwei Pistolen in der Hand, die dann so auf so Wegen liegen, durch die Gegend fahren und schießen und so.
Die Actionhelden haben einen relativ hohen Bodycount, aber das ist jetzt nichts, was sich besonders herauszustellen lohnt, weil das irgendwie alle Hollywood-Actionfilme irgendwie eint. Aber also ich glaube, ich muss mir jetzt da nicht den Mund fusselig quatschen. Es ist wirklich ein guter Actionfilm, den man angucken kann, wenn man sich einfach von einem guten Actionfilm unterhalten lassen will. Ja. Und ansonsten nicht mehr und nicht weniger.
Also ein kleiner Film für Marky Mark zwischendurch.
Nee, Marky Mark hat auch eine gute Performance und so. Ja. Kann man durchaus weiterempfehlen. Ist auch nicht so, sagen wir mal, aggressiv dumm, sondern mehr so angenehm seicht, wenn ich den Unterschied aufmachen muss.
Ja, den hattest du aber jetzt, glaube ich, wie war das? Ganz regulär im Kino gesehen.
Ja. Und ganz regulär im Kino habe ich auch gesehen einen weiteren Film, der Kings of Summer heißt. Da hatte ich vorher ein paar Trailer gesehen und fand das relativ unterhaltsam. Das ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Story von drei Jungs, die quasi das Leben mit ihren Eltern nicht mehr aushalten, so 15, 16, und sich einfach eine Hütte im Wald bauen.
Coole Sache.
Und das Ganze ist so mehr so leicht, also mehr so in der Comedy-Ecke angesiedelt, hat aber durchaus auch seine ernsten und ergreifenden Momente. Und über den Cast gibt's zu sagen, dass sie sich einmal komplett durch die Serienlandschaft gecastet haben. Also es spielen mit Nick Offerman und Alison Brie.
Oh.
Nick Offerman kennt man vielleicht aus Parks and Recreation, Alison Brie, Community. Es spielen mit Gabriel Basso, das ist der eine Sohn aus The Big C. Es spielen mit Nick Robinson, der spielt den Sohn in Melissa and Joey. Es spielt mit Moises Arias, der spielt mit in The Middle und Hannah Montana. Es spielt mit Erin Moriarty aus Red Widow. Es spielt mit, ich glaube, ich kann das jetzt für jeden einzelnen Castmember, der hier draufsteht, macht. Also kurz gesagt, man kennt sie quasi alle von irgendwo her. Und dafür ist das ein wirklich schöner Film, wenn man solche Filme halt mag. Und wenn man sowas ertragen kann und angucken kann und irgendwie so Coming-of-Age-Stories was abgewinnen kann.
Mochtest du denn den Film?
Schön gefilmt. Ich mochte ihn sehr, ja. Schön gefilmt, schönen Soundtrack, eine nette Story, die keine Dämme bricht, aber den Job erledigt und eine wirklich hervorragende schauspielerische Leistung, insbesondere von den drei Hauptdarstellern. Und auf jeden Fall eine sehr angenehme Überraschung.
Ja, der Trailer sah auch sehr charmant aus. Deswegen ist der auch auf meiner Watchlist gelandet inzwischen, der Film. Freue ich mich schon drauf.
Jo. Und ansonsten weiß ich nicht, ob ich noch kurz über The Act of Killing reden sollte. Das ist nicht so ganz unsere...
Den scheint der Filmcrit halt sehr zu mögen.
Das ist ein Film wie kein anderer. Das ist gemacht von Joshua Oppenheimer. Spielt in Indonesien und begleitet quasi die gealterten, also vielleicht so kurz als Background, in Indonesien gab es so vor, ich weiß nicht, 30 Jahren oder so, eine bürgerkriegsartige Zustände, quasi die Kommunisten gegen die, wie soll ich sagen, rechtsgerichteten oder Kapitalisten oder wen auch immer. Und da gab es, das war eine äußerst hässliche Zeit, da gab es auch 100.000 Tote. Und das Besondere ist eben, dass diese Zeit in Indonesien nicht aufgearbeitet wurde. Dieselben Menschen, die damals quasi dafür verantwortlich waren, das sind die, die heute noch oder eben der Nachkommen, die irgendwie quasi in Lohn und Brot sind und in die Schaltstellen der Macht besetzt halten. Und gleichzeitig leben in dem Land aber natürlich unzählige, die eben damals ihre Angehörigen verloren haben über die Art und Weise, also während dieser Zeit. Und Joshua, wie hieß er, habe ich gerade gesagt? Joshua Oppenheimer geht quasi dahin und spricht halt mit den Leuten, die sich selbst als Gangster bezeichnen.
Gangster.
Und bittet sie quasi diese, also ihre Morde zu reenacten. Also sie sollen das quasi als Film drehen. Und das ist quasi der Film über den Film. Und wir sehen dann da Leute wie eben, also den Hauptdarsteller kann man jetzt nicht sagen, aber eben Haji Anif, der Mensch, der damals nach eigener Aussage selbstverantwortlich war für den Tod von 1000 Menschen, direkt, ja, im Sinne von er war der Ausführende, geht dann quasi mit einem Draht, demonstriert eben an einem Draht, wie das damals vonstatten ging, und dann reenactet er das. Und das ist ein Film, den man wirklich mit offenem Mund auch im Kino sitzt. Das ist, mir fehlen auch die Worte, um das angemessen zu beschreiben. Es ist ein Film wie kein anderer. Es ist stellenweise absolut surreal. Er hat dann wieder sehr menschliche Momente. Als Zuschauer ist man ständig in einer ganz seltsamen Situation, dass man gar nicht anders kann, als diesen netten älteren Herrn, der irgendwie mit seinen Enkeln spielt, sympathisch zu finden. Andererseits muss man sich halt eigentlich vor Augen halten, dass das ein Massenmörder ist, mindestens ein Kriegsverbrecher, der selbst erklärt, wahnsinnig viele Menschen auf dem Gewissen hat, und im Verlauf dann dieses Filmdrehs sieht er sich natürlich auch irgendwie mit sich selbst konfrontiert. Und also selbst wenn dieser Film irgendwie, sagen wir mal, geschauspielt wäre, wenn die alle einem Skript folgen würden, dann wäre es immer noch ein beeindruckendes Erlebnis. Aber so das Wissen, dass das halt alles, dass hier halt einfach nur jemand eine Kamera draufgehalten hat, das ist stellenweise fast unerträglich und also ein absolutes Erlebnis. Und wenn ihr die Chance habt, den mal anzuschauen, nehmt das wahr. Das ist, also soweit das Medium geht, definitiv ein Erlebnis, das ihr so lange nicht wieder vergessen werdet.
Wie wird der gezeigt? Ist es synchronisiert mit Untertiteln oder?
Nee, okay, der also ist dann, Untertiteln.
Sprechen da Indonesisch? Und das mit englischen Untertiteln wahrscheinlich dann.
Ich habe ihn in Island gesehen, da waren es englische Untertitel. Ich weiß nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich schon ganz gut, wenn das nicht synchronisiert wird. Wenn das ja wirklich Leute sind, die dann irgendwie erzählen, dann ist es mal ein bisschen komisch.
Ja, in Deutschland könnte es natürlich passieren, dass es synchronisiert wird.
Ja, ist natürlich immer eine Gefahr.
Aber vermutlich läuft so ein Film auch nicht in den Multiplex-Kinos.
Nee, es ist definitiv eher was, was ich so in den Arthouse-Ecken finde.
Für die wird es wahrscheinlich auch nicht synchronisiert.
Hat sicher nicht den großen und weiten Appeal, aber es ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Filme des Jahres. Und deswegen hatte ich mich auch, soweit man das sagen kann, drauf gefreut. Und ich bin, ja, also hinterlässt einen sprachlos und stellenweise in Ruinen.
Ja, vielleicht kommt er ja hier in der Schauburg. Das wäre ganz schön. Hört sich nach einem Film an, der da durchaus laufen könnte. Mhm. Ja, Phil, jetzt musst du dann doch noch ein kleines bisschen was vom Fantasy Filmfest erzählen, wenn wir schon aus bedauerlichen Gründen es nicht geschafft haben, anwesend zu sein. Am besten, du erzählst einfach alle 30 Filme, die laufen, so 2-3 Minuten pro Film. Ich mach mir da mal kurz einen Kaffee.
Ich bin ja normalerweise so ein Stammgast auf dem Fantasy Filmfest seit 4-5 Jahren oder so, mehr vielleicht. Dieses Jahr war es aber aus Zeitgründen irgendwie war nicht so viel drin für mich, ich konnte nicht so viel ins Kino gehen, ich war dann wirklich nur so am Wochenende und vielleicht unter der Woche mal einen Film abends. Und ja, ich glaube, ich habe auch ein paar Filme verpasst dann, die so später in Rankings ziemlich weit oben waren. Einen Film wollte ich, glaube ich, ganz dringend sehen und das war Drug War. Das ist so ein, ich glaube, auch entweder koreanisch oder chinesischer Film, also ein asiatischer Film, der so im Drogenmilieu bei den Gangstern spielt. Das ist eigentlich sowas, was ich, ja, diese Art von Film, die mag ich sehr. Habe ich aber zeitlich, wie gesagt, nicht geschafft. Deswegen habe ich mir einfach ein paar andere Filme angeguckt, die zeitlich gepasst haben. Und ich habe mal drei rausgesucht, die ich empfehlen kann. Und zwar unterschiedlichen Leuten würde ich die empfehlen. Nicht alle für jeden. Ein Film ist zum Beispiel, ich muss gerade mal überlegen, wie der richtig ausgesprochen wird. Das ist ein spanischer Film. Der wird, glaube ich, gesprochen Blanca Nieves. Heißt übersetzt Schneewittchen. Und der war echt interessant. Ihr kennt vielleicht The Artist. Hat den jemand von euch gesehen?
Es kommt mir bekannt vor. Sag mal ganz genau. Kurz.
Schwarz-weiß Stummfilm.
Ja, habe ich gesehen. Ja,
Oscar toll. 2012, glaube ich.
Ist halt sehr extrem Oscar-bait, aber hat es auch verdient.
Ja, ich habe nicht gesehen, aber Blanca Nieves ist ist eigentlich dieselbe Machart. Das heißt, es ist ein Stummfilm und er ist schwarz-weiß. Und es ist aber natürlich ein neuer Film, also er kommt nicht aus einer früheren Zeit. Und es ist die Story von Schneewittchen übersetzt in, ich weiß gar nicht in welchem, da müsste ich nochmal nachgucken, in welchem Jahr in Spanien das spielt. Ich meine so Mitte 20. Jahrhundert irgendwann.
20er Jahre.
Ja, dann eher so Anfang 20. Jahrhundert, genau. Und es geht eben um den Stierkampf und um einen berühmten Stierkämpfer, der der stirbt am Anfang des Films und hinterlässt quasi eine Frau, die im Publikum sitzt, die gerade schwanger ist mit ihrer Tochter. Durch den Tod dieses Stierkämpfers, durch die ganze Aufregung, stirbt die Frau später bei der Geburt, die dann kurz danach schon kommt, auch im Krankenhaus, und das Kind ist quasi das Einzige, was aus der Familie so überlebt. Ich habe, glaube ich, schon falsch erzählt. Genau, der Vater stirbt nicht wirklich, sondern er liegt im Krankenhaus und im Koma quasi. Die Mutter stirbt und die Tochter ist erstmal die Einzige, die so richtig am Leben ist. Und die Tochter kommt dann zu der Krankenschwester, die dann ihren Vater pflegt, quasi so in Pflege, und wird von der weiter betreut und aufgezogen. Und diese Krankenschwester übernimmt dann so aus der Schneewittchen-Story die Rolle der bösen Königin. Und die versucht natürlich, das kleine Mädchen loszuwerden, um das Geld von dem kranken Vater ganz alleine für sich zu haben und so weiter. Und so kommt dann so eine Story ins Rollen, die immer an dieses Schneewittchen so angelehnt ist. Da kommen auch so 7 Zwerge dann später. Und ja, ich weiß gar nicht, so ein richtiges Happy End gab es, glaube ich, gar nicht. Also von der Story her, von der Entwicklung ist es schon ganz interessant gemacht, und man sieht auch diese schönen Anlehnungen an das Schneewittchen immer wieder, übertragen in diese andere Zeit, in dieses andere Land. Und ja, richtig, genau, jetzt erinnere ich mich, am Ende wird der Film schon echt richtig, richtig gut und emotional und so, und nimmt einen auch richtig mit. Und das war, ich hatte, wie gesagt, The Artist nicht gesehen, weil ich mir bei The Artist immer dachte, boah, so Stummfilm und immer nur mit diesen Texttafeln und kein Ton und nur Musik. war mir irgendwie zu, ja, ich wollte das nicht absichtlich so dringend sehen, weil ich irgendwie dachte, ist nicht so geeignet, nicht meine Art von Film. Ich kann schon mit Schwarz-Weiß-Filmen noch nicht so gut.
Ja, du musst dir einfach überlegen, dass die meisten Actionfilme sind im Prinzip auch fast Stummfilme, so wenig wie der ja, geredet wird. Wenn du dir das kurz überlegst und dann so die drei Dialogzeilen, die sie zwischendurch schreien, bevor sie wieder ein Maschinengewehr rausholen, wenn man die dann einfach weglässt und dann trotzdem noch eine Geschichte erzählen kann, dann kann man das auch als kompletter Stummfilm.
Ja, aber im Stummfilm gibt es ja auch keine Geräusche.
Das stimmt, dafür gibt es Musik.
Also man hört auch, ja, es gibt nur Musik, man hört keine Geräusche und keine, ja, gar nichts sonst. Trotzdem fand ich den Film sehr gut. Also es ist auf jeden Fall, ich muss mir die Artist dann auch angucken, weil ich merke, die Art von Film kann ich mir schon antun und es unterhält mich. Und das ist, also wenn man die Artist gemocht hat, kann man Blancanieves auf jeden Fall sich reinziehen. Kommt eben so, schlägt in dieselbe Kerbe und ist echt ein guter Film. Und das Ende hat mir ziemlich gut gefallen. Ja, das war, glaube ich, auch einer der Top-Filme auf dem Festival, so von den Bewertungen her. Science-Fiction-Fans.
Wer hat eigentlich gewonnen dieses Mal? Den Fresh Blood, ich oder glaube, wie das heißt?
Richtig im Kopf hab, The Body. Ich weiß aber nicht genau.
Okay.
Science-Fiction-Fans dürfen sich Europa Report anschauen. Science-Fiction-Film, der davon handelt, wie eine Crew zum Jupitermond Europa geschickt wird, weil dort Wasser und Leben vermutet wird.
Ja.
Und der Film erzählt, oder er ist eigentlich vollständig auf Pseudo-Found-Footage aufgebaut. Das heißt, es sind alles nur Kamerabilder aus integrierten Kameras aus dem Raumschiff. Also die sind auch wirklich in so einer Art, also es sieht relativ, es ist nicht allzu fern in der Zukunft. Es ist auch relativ nah an dem dran, was man heute vielleicht bauen würde. Und ja, man erfährt eben am Anfang, okay, diese Missionen, die sind verschollen und wurden nie wiedergefunden. Es gab keinen Kontakt mehr. Irgendwie ist es dann aber, genau, man hat aber trotzdem noch diese Videoaufzeichnungen dann runterladen können, beziehungsweise man hat sie hochgeladen bekommen von der Crew, bevor sie verschwunden ist. Und ja, anhand von diesen Found Footage und so ein bisschen interviewmäßig mit den Leuten auf der Bodenstation auf der Erde wird dann der Film erzählt. Und der Film ist erstmal so echt ganz gut. Also das kommt realistisch rüber, dass das so eine Mission ist, wo Leute wirklich mal zum ersten Mal irgendwie so ewig lange im Raum, im Team unterwegs sind und miteinander auskommen müssen. Und der Film ist auch nicht so ganz linear erzählt, sondern springt eben immer so ein bisschen durch die verschiedenen Abschnitte, in dem eben so gezeigt wird, ja, das ist das Filmmaterial, was wir am Anfang hatten. Und das ist das Filmmaterial, was dann später zuletzt hochgeladen wurde, wo man dann eben auch sieht, warum dann einige Sachen so passiert sind, wie sie passiert sind, weil eben Szenen von früher dann als später gefunden werden. Also vom Ablauf her haben die das schon relativ intelligent gemacht bei dem Film. Das Ende ist jetzt eher ein bisschen schwach, aber nicht schlecht. Auf jeden Fall konsequent, das fand ich gut. Und ja, wie gesagt, ist jetzt eher so ein Science-Fiction-Film, der eben nicht so wahnsinnig weit in der Zukunft spielt, sondern eher ein bisschen näher an uns dran ist und auf jeden Fall sehenswert.
Ich bin ja immer fasziniert von Science-Fiction-Filmen, die auf so einer Indie-Basis auf die Beine gestellt werden, weil man nimmt immer an, dass das halt das Genre ist, was wirklich gigantische Budgets erfordert, damit es nach was aussieht. Und ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn das halt doch gelingt, dann auch mit dem Budget, den halt Indie-Filme so haben.
Da hier ein Großteil von dem Film, ich glaube so zwei Drittel, spielt einfach nur im Weltraum. Das heißt, da gibt's nicht viel zu zeigen, außer das Raumschiff von innen und von außen, und das war's dann schon. Das heißt, da muss man nicht so viel Geld sicherlich aufwenden. Und es gibt auch ein paar Szenen, die dann auf irgendwelchen Oberflächen spielen. Die sind aber auch nicht so wahnsinnig aufwendig oder. Nö, es sieht eigentlich ganz gut aus, aber es gibt einfach nicht so viel, was. Also es ist auch natürlich, das ist natürlich ein Vorteil von diesem Found Footage bei dieser Raumfahrtmission, weil du hast ja nur diese Kameras, die irgendwo fest installiert sind und hast diese festen Blickwinkel und musst nicht allzu viel außenrum zeigen, weil die Kameras einfach nicht allzu viel schwenken oder so.
Pappmaché! Ich verstehe ja immer nicht, warum man nicht einfach eine richtige, also warum man nicht einfach sich das erlaubt, dass man eine richtige Kamera benutzt und richtig filmt. Es ist ja trotzdem okay, wenn am Ende alle sterben.
Ja, aber wenn man das Found Footage schon so hernimmt als Prämisse, dann muss man
ja klar, auch, da also, muss man es auch machen. Die hier aber echt gut ich mir ist irgendwie immer etwas unklar, warum man das macht. Aber naja.
Also es funktioniert hier.
Also nach dem, was ich jetzt auf der Wikipedia gelesen habe, scheint es auch, als hätten sie sich ihre Science-Fiction-Elemente ganz gut ausgedacht, so irgendwie mit Wasserschild in dem Raumschiff wegen der Strahlen und so.
Das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber okay.
Ja, der Wikipedia-Artikel erzählt irgendwie das irgendwann. Egal, ist jetzt nicht so wichtig. Kann sein. Einen dritten Film möchtest du auch noch vorstellen.
Genau. Diesmal wieder auf dem Fantasy-Filmfest ein Film von Quentin Dupieux, auch bekannt als Mr. Wazoo. Mhm. Kennt man vielleicht von dem gelben Flat Eric von damals. Und er hat diesmal wieder einen Film auf dem Fantasy-Filmfest. Ich habe vor, wann lief denn sein letzter Film auf dem Fantasy-Filmfest? War, glaube ich, auch schon wieder 3-4 Jahre her. 3 vielleicht. Das war damals Rubber. Das war damals auf dem Fantasy-Filmfest die Closing Night, also der Abschlussfilm, der so ein bisschen gefeatured wurde. Und diesmal lief Wrong, sein neuer Film, nicht besonders gefeatured, lief halt einfach so im Programm. Und ja, die Filme von Quentin Dupieux sind ja eigentlich eher so, die basieren eigentlich nur auf Absurdität. Also es wird einfach nur, es werden nur Sachen gezeigt und gesagt und es handeln oder es finden nur Dinge statt, die überhaupt gar keinen Sinn haben und komplett zwecklos sind eigentlich. Also wenn man so sonst normale Filme hernimmt. Und das hat er hier mit diesem Film mit Wrong auf die Spitze getrieben. Und ja, der Film ist eine einzige Absurdität. Es gibt nur einen Handlungsstrang, der das alles so ein bisschen zusammenhält. Und der ist, das ist ein Typ, der da wohnt, seinen Hund verliert und über den Film versucht, ihn wiederzubekommen. Mhm. Ja, und an dieser Storyline entlang passieren, wie gesagt, permanent absurde, unsinnige Dinge. Ja, ich fand es auch diesmal schwieriger als bei Rubber, sich damit anzufreunden oder da was Unterhaltsames rauszuziehen.
Ja, das solltest du vielleicht noch sagen. Der letzte Film von dem Herrn heißt Rubber. Das ist der Film mit dem...
Und hat er einen Autoreifen als Hauptdarsteller.
Der Film mit dem Telekinese beherrschenden Autoreifen.
Genau, bei Rubber ging es darum, ein Autoreifen erwacht zum Leben und stellt fest, dass er per Telekinese Dinge zum Platzen bringen kann, also auch Menschen und Lebewesen. Und fängt dann eben an, bösartig durch die Gegend zu rollen und Menschen
verliebt sich
töten. Und ja, verliebt sich dann irgendwann in ein Dreirad, glaube ich. Ja, also die Story in Rubber war schon ein bisschen komplexer. Und auch irgendwie, ja. ja, also die Filme und auch vor allem Wrong sind wirklich was für Leute, die, also man muss was damit anfangen können. Man muss sich an sowas begeistern können, an dieser Absurdität. Wenn man gar keinen Sinn hat für Filme, die einfach mal irgendwelche Dinge tun, ohne dass es einen Grund dafür gibt, dann ist man da, dann wird man da wahnsinnig in dem Film und rennt wahrscheinlich schreiend raus. Ich fand das doch ganz unterhaltsam, wenn auch nicht ganz so unterhaltsam wie Rubber. Dafür war wahrscheinlich einfach die Story zu dünn und die Absurdität zu groß. Ja, und nebenbei kann man sagen, Wrong ist auch jetzt wirklich State of the Art, was das Optische angeht, also sehr, sehr gut fotografiert. Schöne Bilder, schöner Farbfilter und so. Sieht alles irgendwie aus, als wäre es mit Instagram gefilmt, so ein bisschen.
Das ist ja jetzt nicht unbedingt was.
Ja, aber es sah trotzdem ganz gut aus. Und es spielt, da spielt dieser eine Schauspieler mit.
Ach, der. Ja, den kenne ich auch.
Wie heißt er?
Ich habe keine Ahnung, von was du redest.
Achso, ich dachte, du hast es dir gerade vielleicht angeguckt.
Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber mir fällt es auch nicht ein. Es ist dieser ältere Herr mit der markanten Nase.
Ja,
William
genau.
Fichtner meinst du bestimmt.
Ja, ja.
Fichtner gespielt.
Den niemand kennt, der aber immer überall mitspielt irgendwie.
Ja. Der Guillermo del Toro seiner Zeit. Aber die Frage, die ich jetzt natürlich eigentlich habe an diesem Film ist, Rubber habe ich, also ich war kein großer Fan von Rubber, ich habe ihn auch damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich ihn mit dir gesehen habe vielleicht.
Mit dir?
Mit dir ausgerechnet, wollte ich damit sagen. Ich habe den ja so ein bisschen empfunden als einen Film, den ich eigentlich lieber als einen 5-Minuten-Kurzfilm auf Vimeo gesehen hätte, als auf 90-Minuten-Streifen auf einer Kinoleinwand. Weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er irgendwie eine Programmatik hatte, die es wert ist zu verfolgen in einem 90-Minuten-Spoof, weil, sagen wir mal,
aber das ist ein Reifen.
Ja, aber eine bizarre Grundidee macht halt noch keinen guten Film. Das ist halt.
Es macht halt, die Aneinanderreihung von diesen bizarren, von mehreren bizarren Ideen. Also auch da war ja auch in Rubber ist ja dieses eine Element, dass es so eine Art Publikum im Film gibt, das die Handlung verfolgt. Das ist quasi so eine Gruppe von Leuten, die, glaube ich, irgendwie zufällig da zusammenkommen und die das Ganze einfach per Fernglas aus der Wüste so ein bisschen verfolgen, was da so passiert ansonsten in dem Film. Das zum Beispiel, das fand ich eine ziemlich coole Idee, weil man dann eben auf der einen Seite hat man so einen separaten Handlungsstrang eben innerhalb dieser Publikumsgruppe, die auch immer ein bisschen interagieren. Und auf der anderen Seite hat man eben gleich so eine Reaktion auf den Film selbst, auf seine eigentliche Handlung. Ja, also ich fand Rubber sehr, sehr gut. Wie gesagt, Wrong nicht ganz so gut, auch wenn das Prinzip hier eigentlich das ähnlich ist, ja. Das heißt, du solltest dir Wrong wahrscheinlich gar nicht angucken.
Ja, das habe ich jetzt auch daraus mitgenommen, glaube ich. Ja, oder es ist vielleicht was, wofür man in die richtige Stimmung sein muss und ich war es halt nicht oder so. Also manchmal gibt's solche Sachen. Ich mag so surreale Ansätze eigentlich sehr gerne, auch in Kinofilmen oder so, sagen wir mal, Realitäten, die mit der Alltagsrealität nicht kongruent sind, aber Rubber hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, auf jeden Fall. Dann waren das quasi deine Top 3 vom Fantasy-Film.
Das waren die drei erwähnenswerten von den wenigen, die ich gesehen habe.
Ja, jemand hat einen Kommentar geschrieben, dass wir doch mal bitte sagen sollen, was wir eigentlich gerade für Serien schauen, weil wir immer die Pilotenprüfungen machen und dann zwischendurch immer sagen, ah, wir gucken das noch an und dann meistens dann nicht kein Wort mehr drüber verlieren.
Und dann meistens unheimlich hart gelogen
haben. Aber jetzt eine Serie, die ich tatsächlich weitergeguckt habe, war Orange is the New Black. Die habe ich jetzt fertig geschaut im Urlaub. War sehr, sehr angetan auch davon. Also ist halt relativ leichte Kost, ist jetzt nicht total krasses Drama, aber ich finde, es trifft sehr gut so seinen Ton. Ich denke, wir werden da auch mal, ich kündige das jetzt einfach mal an, wir machen da mal eine Retina-Cast-Folge drüber. Genau, ich ganz allein. Nee, mit dem Chef, der das ja, glaube ich, auch größtenteils gesehen hat. Und ich glaube, der Lukas auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dann Breaking Bad, haben wir schon gesagt, schauen wir ja alle. Glaube ich, also zumindest einigermaßen.
Und das ist ja in zwei Folgen dann auch endgültig vorbei.
Ja.
Ja, da kündige ich jetzt auch schon mal, dann so als Motivation für uns, auch gleich mal die Retina-Cast-Retrospektive an.
Unser neues Format.
Boah, genau, dann können wir gleich wieder eine neue Abkürzung einführen. RR.
Die große Breaking Bad-Retrospektive. Ja.
Dann habe ich noch Newsroom geschaut. Da ist jetzt am Sonntag die letzte Folge gelaufen. Weiß nicht, schaut ihr das noch?
The Newsroom bin ich wie bei fast allen Serien gerade so 2-3 Folgen hinten dran, aber ich schaue das ja.
Okay, also ich finde, die Staffel hat jetzt gegen Ende nochmal ganz schön zugelegt, weil so die letzten 2-3 Folgen dann doch sehr wenig Drama und blöde Liebesgeschichten und viel irgendwie journalistisches Handwerk ist. Und das ist ja das, was ich gerne sehe in dieser Serie. Er hat mir gut gefallen. Die Olivia Munn, ihre Rolle, die Sloane Sabbath, gefällt mir auch irgendwie immer besser. Die ist irgendwie ganz schöner Charakter einfach.
Meine Lieblingsfigur.
Ja, und das Season-Finale auch sehr schön. Etwas cheesy, aber dann doch trifft doch ganz gut so die Balance zwischen so ein bisschen großer Emotionen und dann doch nicht so, dass man irgendwie den Fernseher abschalten muss, weil es tropft. Ist schön. Also das habe ich jetzt geschaut. Machen wir auch mal Retina-Cast-Folge drüber vielleicht, falls wir es nicht schon gemacht haben. Ich kann mich da immer nicht so genau erinnern.
The Newsroom ist eine meiner Lieblingsserien nach wie vor. Man muss aber in der richtigen Stimmung sein. Ich habe neulich wieder ausmachen müssen, weil ich festgestellt habe, ich hatte am Ende des Tages nicht mehr die notwendige Konzentration, um diese staccatoartigen Dialoge, die da immer stattfinden, noch angemessen verfolgen zu können.
Oh, ich wäre gern so eloquent, das ist ja total absurd.
Ja, niemand kann so reden wie Menschen, die in The Newsroom mitspielen, aber das ist halt auch trotzdem faszinierend.
Also allein schon dieses unfassbare Wissen über alle News und alles, was es irgendwie auf diesem Planeten überhaupt gibt, das dann in jedem Satz so raushängt, ist furchtbar.
Ich glaube, das müssen die Schauspieler auch üben, sagen wir mal, ohne natürliche Pausen ihre Dialoge zu halten. Ich glaube, das ist, natürlich hat man das Bedürfnis, so eine Nachdenksekunde auf so eine Antwort zu lassen, aber
die müssen nicht nachdenken, die wissen einfach. Nee,
das gewöhnen die denen ab, quasi, die fangen immer ihre Antworten schon an, bevor der Erste den Satz beendet hat. Da muss man sich dran gewöhnen, aber ja, ist halt so der Stil der Serie, ich kann damit gut leben, aber man braucht echt mehr Konzentration, als ich neulich abends hatte.
Ja, macht viel Spaß. Ja, das sind die Serien, die ich jetzt so geschaut habe, ansonsten schaue ich immer noch so TNG zwischendurch, das kann man ja immer mal ganz gut, das geht ja irgendwie immer. Inzwischen so Mitte 6. Staffel. Schon krass, wie die einfach variiert zwischen so total philosophische Themen und großartig und dann wieder total alberne Folgen.
Inzwischen hast du ja wahrscheinlich auch ein paar Folgen mit Q gesehen.
Ja, das ist ja schon die erste, ist ja auch schon mit Q.
Kontinuum.
Also ich weiß nicht, so eine Handvoll halt, immer so alle paar Folgen, alle, weiß ich, 15 Folgen. Toller Typ, cooler Typ.
Ja, John Delancey, glaube ich.
Ich bin etwas enttäuscht, es gab in irgendeiner Folge, haben sie am Anfang sich über Bart unterhalten. Ich hatte jetzt schon erwartet, dass es im Prinzip jetzt 45 Minuten nur um den Bart von Geordi geht. Aber das war ihm dann doch nicht vergönnt. Ja, ja, ist eine tolle Sache. Ansonsten weiß ich nicht, was ich mir als nächstes mal Neues anschaue. Die Sopranos sind ja schon relativ lang auf der Liste.
Ich dachte, du kündigst jetzt noch unsere TNG-Retina.
Ja, die können wir gerne ankündigen, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir die auf die Beine gestellt haben. Und vor allem, dass wir uns dann die 3 Tage hintereinander freigenommen haben, um diese Mammutfolge aufzunehmen.
Das machen wir als Live-Folge irgendwo auf einer Bühne.
Das wäre schon geil.
Ja, direkt zusammen mit der Game of Thrones-Retrospektive, nachdem das letzte Buch und die letzte Staffel draußen
in 10 Jahren.
Ah, Boardwalk Empire hieß das, was ich
verstehe. Ja, es hat gerade wieder angefangen.
Nee, das gucke ich nicht. Ich habe mal die ersten paar Folgen gesehen, hat mich ziemlich gelangweilt, auch wenn es sehr, sehr gut gemacht war. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass irgendwie die höheren Staffeln total geil sind. Weiß nicht.
Was für Steve, wie heißt der?
Buscemi.
Buscemi.
Ja, der ist auch ein cooler Typ.
Also ich werde es in dieser Staffel wieder aktiv versuchen, reinzukommen. Ich habe die letzte so ein bisschen nebenher laufen lassen, weil die meine Mitbewohner fasziniert verfolgten. Und ich konnte, wie Marcel auch, habe nicht so richtig reingefunden, aber ich werde es wieder versuchen. Das wird wieder aktive Beschäftigung werden und es muss jetzt klappen. Manchmal muss man sich auch zwingen für sowas, finde ich.
Ich gucke ja seit Anfang an eigentlich Falling Skies, diese Serie, die damals relativ hohe Erwartungen geweckt hatte, weil Steven Spielberg einer der Produzenten irgendwie ist. Diese Science-Fiction-Serie, wo Aliens auf der Erde landen und die Menschheit unterjochen wollen und sich die Amerikaner ganz klassisch militärisch wären, so in Form von selbst zusammengestellten Milizen aus westlichen Menschen. Ich hatte die ersten 2 Staffeln gesehen. Die 3. Staffel ist ja jetzt im Sommer angelaufen. Und ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Ich hab die Staffeln hier da inzwischen, aber die Folgen inzwischen da. Bin aber noch nicht dazu gekommen, damit mal anzufangen. Aber das kommt jetzt, das ist eigentlich jetzt das nächste auf der Liste. Genau. Wo ich aber weiter geguckt hatte schon, oder wo ich so alle paar Wochen mal wieder ein paar Folgen gucke, meistens wenn ich im Zug unterwegs bin, ist Revolution.
Das war die mit dem Strom.
Genau, Revolution war die Serie, in der der Strom durch irgendein mysteriöses Event auf einmal komplett verschwindet von der Erde und dann 15 Jahre später fängt die Serie an mit ihrer Handlung.
Hatten wir uns nicht geeinigt, dass sie ziemlich trashy war?
Ja, die war halt auch, also die war halt ziemlich cheesy und platt und alles, aber mich treibt halt immer so ein bisschen, erstens, warum ist der Strom weg? Das habe ich jetzt dann nach Folge 20 oder so endlich rausgefunden.
Okay.
Und dann auch, also jetzt, ich würde dann bei Gelegenheit schon nochmal weiterschauen, einfach um zu sehen, was können die dagegen tun und was, also jetzt, letztendlich geht es am Ende nur wieder darum, schaffen die es, den Strom dann wieder einzuschalten oder nicht? Und da die Serie inzwischen auch eine 2. Staffel bekommt, die jetzt, glaube ich, demnächst auch bald mal losläuft. Ich weiß gar nicht so genau. Genau, jetzt im Herbst müsste die zweite Staffel Revolution dann auch irgendwann anlaufen. Müssen die ja noch Ideen haben, was sie jetzt noch mit diesem Universum anfangen können.
Ja.
Und irgendwie, ja.
Vielleicht schalten also sie den Strom jetzt wieder ein und irgendwas anderes aus. So,
genau,
Wasser die, oder
also
so.
Entweder schaffen sie es nicht, den Strom einzuschalten, weil irgendwas Wichtiges anderes oder ja, das hat irgendwelche Konsequenzen, die niemand vorher wusste.
Sie könnten einfach irgendwann andere Sachen ausschalten, so was weiß ich, die Schwerkraft oder Logik oder so.
Wollt ihr eigentlich wissen, warum der Strom nicht funktioniert? Soll ich euch das verraten?
Ja, also ich würde es gerne wissen, weil ich habe keinerlei Interesse, die Serie jemals anzugucken. Aber
ohne Witz, ja. Startet doch mal kurz das, die Spoilerwarnung und dann will ich es auch hören. Oh, das hast du fantastisch gemacht. Jetzt erzähl.
Also es sind so quasi kleine Naniten in der Luft,
lol,
in der Atmosphäre, die den Strom absorbieren.
Lol.
Und, deswegen,
und warum leben dann Leute noch?
Ja, und deswegen funktionieren auch keine Geräte mit Strom. Und es gibt ja aber diese Pendel, diese USB-Sticks, die machen, dass der Strom wieder funktioniert. Die können einfach diese Naniten in der Atmosphäre kontrollieren und denen sagen, so, jetzt absorbiert hier in der Gegend keinen Strom und deswegen funktionieren dann da immer die Geräte.
Das heißt, so viele, okay, Lücken. Egal.
Ja. Also die Strom-Midichlorianer, die verhindern aber auch, dass Verbrennungsmotoren funktionieren.
Ja, weil die funktionieren ja auch mit Strom, muss man wissen.
Ja, nee, aber das ist auch nicht so ganz, weil die kommen im Laufe der Serie auch in eins dieser anderen neuen Gebiete in den USA. Ich glaube, das ist dann das Republic of Georgia oder sowas, also die andere Hälfte der USA, die von einem anderen Chef, die einen anderen Chef hat.
Die Georgia Federation meinst du, glaube ich.
Genau, ja. Die auch ein bisschen zivilisierter sind. Und da fahren zum Beispiel, glaube ich, ja, so dampfgetriebene Autos und Eisenbahnen.
Geil, Steampunk, geil.
Genau. Also die haben das da irgendwie hingekriegt. Ich glaube, dass es keine Autos gibt in diesem Teil, wo das meistens spielt, liegt einfach daran, dass die keinen Bock hatten oder zu blöd waren, die einfach zu bauen.
Ja.
Aha.
Ja.
Okay. Aber Waffen funktionieren ja.
Ja, die brauchen ja keinen Strom. Ja.
Schusswaffen, klar.
Okay. Ja,
Also wir sollten das nicht weiter hinterfragen. Ich danke dir für deine Standhaftigkeit, dass du die Serie so lange verfolgt hast, um uns jetzt quasi die Aufklärung zu bringen. Das bekräftigt mich in meiner Entscheidung.
Ach ja, ich kann gleich noch eine schicken. Ja, das war natürlich ein Militärprojekt.
Ach so, nicht das, die Aliens, okay.
Das waffenmäßig eingesetzt werden sollte irgendwie. Und jemand hat sich dann dafür entschieden, das eben nicht waffenmäßig einzusetzen, sondern die Viecher irgendwie freizulassen. Und,
das wäre natürlich jetzt geil, wenn die zweite Staffel jetzt einfach total abgedrehte, ultra absurde Sci-Fi wird, weil sobald man so Naniten hat, dann kann man irgendwie Nanoreplikatoren bauen und was weiß ich und dann dreht alles völlig am Rad und...
Ich versuch's mal immer so bei Gelegenheit weiterzuverfolgen.
Das bezweifle ich, dass das passiert.
Ist jetzt schon raus, woher die Naniten kommen?
Aus dem Militär, hast du gerade gehört.
Ja, die hatten also genau diese Leute, die dort die Hauptfiguren eigentlich so sind, die haben das damals mitentwickelt. Und die Dinger sind halt irgendwie freigesetzt worden. Genau.
Okay.
Und jetzt
cool,
ist es halt so.
Cool.
Aber es gibt halt einen Tower, der das Zeug kontrolliert. Und wenn man diesen Tower kontrolliert, kann man das wohl auch wieder einschalten.
Geil. Und dann kann man die Naniten benutzen, um irgendwie coole Dinge zu machen.
Ja. Mal sehen, wie es weitergeht.
Ah. Okay. Wollen wir ein bisschen über Bücher reden?
Ja, Neil Gaiman habe ich hier noch auf meiner Liste stehen.
Ja, aber ich muss vorher noch ein bisschen Sex-News bringen.
Okay,
und dem ist auf Twitter vorbeigerauscht, das finde ich irgendwie sehr schön. Ein Artikel, der sehr glaubhaft nachweist, dass Oscar Wilde und Walt Whitman mal Sex hatten. Und es ist irgendwie toll, das zu wissen.
Davon wäre ich jetzt auch ausgegangen, oder ist die Nachricht, dass sie miteinander Sex hatten?
Es ist einfach schön, dass man sowas weiß.
Okay.
Das ist noch ein sehr schöner Artikel, der dann ein bisschen da im Detail erklärt, warum man diese Annahme treffen kann und so. Und der auch erklärt, entweder du willst, das sind so Sachen, die freuen dich sehr, wenn du sie weißt, oder sie interessieren dich nicht. Und mich freuen sie sehr, dass ich sie weiß. So, jetzt können wir über ernsthafte Sachen reden.
Ja, Neil Gaiman.
Gaiman.
Ja, wo wir gerade beim Thema sind, Neil Gaiman.
Er hatte ja so ein neues Buch.
Ocean at the End of the Lane. heißt das. Das hatte mal seinen Anfang gefunden als eine Kurzgeschichte und ist jetzt irgendwie eine ausgewachsene Novelle geworden am Ende. Ich habe das im Urlaub gelesen.
Ja, ich auch. Es ist auch wunderbar für den Urlaub geeignet. Da kann man das nämlich in einem Tag durchlesen und so. Und
der Zeitpunkt war auch so gewählt, dass man es, das, glaube ich, an einem Urlaub sich anschauen sollte. Und ja, erzähl doch du mal, während ich meine Gedanken
sammle. Ich muss sie nicht sammeln. Es ist im Prinzip der Erzähler, der, glaube ich, auch das ganze Buch über keinen Namen bekommt. Er muss irgendwie für ein Begräbnis zurück in seine Heimatstadt und anstatt dann irgendwie auf den Empfang zu gehen, geht er dann zu seinem alten Haus in der Nähe. Da ist so ein kleiner See, da setzt er sich dann hin und denkt so über die Vergangenheit nach, so was vor 40 Jahren, als er noch ganz klein war, was da so passiert ist. Und diese Erinnerungen sind dann im Prinzip so der Großteil dieses Buches.
Ja, und dann nimmt es relativ schnell eine Abzweigung und stellt so nebensächliche Dinge wie Raum und Zeit ein bisschen auf den Kopf.
Es passiert dann so ein bisschen Fantasy.
Ja, und das Ganze hat eigentlich aber mehr so den Ton einer, nicht eines Märchens, aber so ein bisschen einer Erzählung, die man vielleicht am ehesten noch so aus, auch vom, wie soll ich sagen, so vom Stil her aus Kindergeschichten kennt oder so. Was jetzt aber nicht heißt, dass das irgendwie eine Story für Kinder wäre.
Ja, es ist so das, was Neil Gaiman eigentlich immer so macht. Das ist so, es hat so den Tonfall so von einem Mythos, so Märchen, Geschichten. Aber es ist immer nicht so eine, die man schon kennt. Es hat nur so diesen Tonfall und bedient sich so dieser Erzählmuster und der auch ein bisschen der Figuren, aber jetzt ohne, dass er direkt da irgendwas abschreibt. Aber im Prinzip, also für mich ist es hauptsächlich ein Buch, das irgendwie so gut wie wenige andere einfängt, wie es ist, wenn man ein Kind ist.
Wenn man ein Kind ist in der Form, wie das Kind ist, das hier jetzt halt gerade beschrieben wird, und ich vermute mal, das ist so weitestgehend in Übereinstimmung mit halt Neil Gaiman als Kind.
Ja.
Also es ist nicht explizit gemacht oder so, aber ich vermute mal, dass da bestimmte autobiografische Ansätze schon drin sein werden. Er sagt zwar im Epilog, die Familie, die er hier darstellt, das ist nicht seine Familie und so, aber...
Aber dieses, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sehr viel gelesen hat.
Das Kind, das quasi, genau, das Kind, das quasi nicht hinter dem Buchrücken hervorschaut, das scheint schon relativ plausibel zu sein, dass das halt eine starke... starker Rückgriff auf seine eigene Kindheit ist. Und das sind wirklich auch ein paar starke Momente, wo er dann seinen jungen Ich-Erzähler erzählen lässt. Die Geschichte für sich genommen, so mit den Damen auf dieser Farm.
Die Hempstocks.
Die hat mich nicht so richtig gepackt. Die Hempstocks, war, also stellenweise habe ich mir gewünscht, die Geschichte wäre eine Kurzgeschichte geblieben. Das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie furchtbar langsam erzählt wäre oder auch nur zu lang wäre im Umfang. Es ist ja ein relativ kompaktes Buch und ich weiß auch, dass ich habe andere Kritiken gelesen, wo sie gesagt haben, ja, ist kein Wort zu viel. Aber ich glaube, es ist nicht so viel Fleisch da, dass man wirklich ein ganzes Buch dafür gebraucht hätte. Es ist nett zu lesen, aber nichts, was mir jetzt übermäßig im Gedächtnis geblieben ist. Und mir fällt jetzt gerade wieder ein, ich habe das gelesen vor 3 Wochen. Ich kann mich an erstaunlich wenig Details erinnern aus dem Ganzen.
Seltsam, also mich hat es ziemlich mitgenommen, dieses Buch.
Ja, hat es?
Was du meinst mit der Länge, das stimmt schon, aber ich glaube, das ist eher so der Effekt, dass Neil Gaiman ein extrem erfolgreicher Autor ist und alles, was er produziert, halt in Form eines möglichst teuren Buches erscheinen wird. Die Länge ist, es ist ja auch so relativ große Schrift und es ist, also ich fand es nicht zu lang, aber es fühlt sich eher an wie eine sehr lange Kurzgeschichte als irgendwie ein Roman. Also man kann das auch locker in einem Tag durchlesen, ohne schnell zu lesen. So. aber ich fühle mich davon jetzt nicht irgendwie veräppelt oder so. Und ich hatte auch jetzt nicht das Gefühl, dass das Sachen sind, die ich lieber weggelassen hätte. Das kann ich auch nicht behaupten.
Das sicher nicht. Und er kann, und er ist auf jeden Fall ein sehr begnadeter Erzähler. Er hat wunderschöne Formulierungen drin, um die ich ihn auch stellenweise durchaus beneidet habe. Und auch so die Gedanken des Kindes, in dem Fall stimme ich dir überein, die sind teilweise sehr treffend beschrieben und auch betreffend formuliert. Das ist manchmal noch schwieriger, als einen Gedanken in ein Buch zu bringen, ist es ja ihn auch noch so zu formulieren, dass er den Leser erreicht. Und das hat Neil Gaiman auf jeden Fall geschafft. Ich meine, es ist nichts Neues, er kann halt schreiben. Wenn ich das Ganze jetzt so einsortieren müsste in sein Opus Magnum, zusammen mit American Gods oder was auch immer, ist es keine Offenbarung, finde ich.
Also American Gods ist ja zum Beispiel so, da würde ich sagen, das hätte auch durchaus 100 Seiten weniger vertragen, das zieht sich schon.
Oh ja, ja, das auf jeden Fall. Aber auf eine andere Art und Weise, als wie es jetzt gerade eben
beschrieben habe. Das zieht sich nicht, es hat irgendwie diese leichte Melancholie, so ein gewisser Ton irgendwie der Traurigkeit, die da irgendwie so diesem Buch anhaftet, der hat mich schon sehr irgendwie berührt. Also es ist schon, ich saß dann auch hinterher so da, als ich das fertig gelesen habe und musste erstmal ein bisschen warten.
Mhm.
Ja, ist schön, es ist ein sehr schönes Buch. Kann man auch einfach mal so lesen, das ist auch jetzt kein großes Commitment.
Und ansonsten kann man es, denke ich, durchaus empfehlen, so als Urlaubslektüre oder mal was Kompakteres.
Es ist ein sehr schönes Buch. Schön formuliert, sehr schön erzählt. Es erzählt irgendwie interessante Dinge. Tolle Sache. Ja, und dann noch ein etwas anderes Buch. Ender's Game. Hatten wir schon ein paar Mal kurz erwähnt. Da kommt ja demnächst ein Kinofilm.
Ja, ich habe das gerade im Vorfeld, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, dass ich das in den letzten Tagen gelesen habe. Und ich wusste nicht, du hast es auch
gelesen.
Ja,
ist aber schon ein bisschen, ja.
Ich habe den Trailer im Kino schon gesehen.
Ach so, dann bist du ja quasi gleich
okay,
qualifiziert.
Dann kannst du auch mitreden.
Ja, also da spielt, glaube ich, Harrison Ford mit.
Ja, das ist auch alles, was ich weiß.
Ausbilder irgendwie. Und der Rest sind alles Kinder.
Ja,
Es kommt mir so ein bisschen vor wie die Tribute von Panem. Genau.
Ja, ist das, so, oder? Ist es aber nicht.
Okay.
Also das ist ja eigentlich das Buch stammt von 85, hat damals auch den Nebula Award gewonnen und seitdem gibt es jetzt, glaube ich, 12 Bücher aus dieser Reihe, die entweder Fortsetzungen sind oder Parallelerzählungen. Das ist dann diese Shadow-Serie.
Ich habe auch ein paar davon gelesen. Die sind stark variabel.
In der Qualität.
Oder in der Erträglichkeit. Da kommen wir vielleicht später dazu. Aber das direkte Sequel, Speaker for the Dead, ist mit Abstand mein Lieblingsbuch in dieser Serie. Das kann man auf jeden Fall mal lesen. Die anderen werden anstrengend. Aber ich denke, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Mal kurz die Rahmendaten. Der Autor ist Orson Scott Card. Der ist jetzt sehr negativ aufgefallen durch seine unfassbare Homophobie, die er so an den Tag legt.
Also er ist, glaube ich, so ein bisschen ein religiöser Eiferer.
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mormone,
ja.
Kann man auch sagen. Und da ist er tatsächlich recht unangenehm in den Schlagzeilen gewesen in letzter Zeit. Das wusste ich übrigens nicht, als ich das Buch gelesen habe. Das habe ich erst hinterher gelesen, was, glaube ich, gut war, weil dann wäre mir das eine oder andere Detail beim Lesen des Buches vielleicht, sagen wir mal, auf andere Art und Weise bewusst gewesen. Aber so hat es wahrscheinlich so dem Genuss des Buches hat es eher gut getan. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz reden, worum es eigentlich geht. Also wir haben so ein klassisches Zukunftsszenario. Wir leben quasi auf der Erde und die Erde ist überbevölkert, zumindest wird das angedeutet. Und wir befinden uns 80 Jahre nach einem interstellaren Krieg, wurden durch Außerirdische angegriffen. Und wir begleiten Ender Wiggin, der eigentlich Andrew Wiggin heißt, der das dritte Kind seiner Familie ist, was eigentlich
was besonders
verboten ist.
Ist.
Genau. Und er wird quasi abkommandiert. Das war wohl irgendwie der Deal mit der Familie. Der dritte gehört eben dem Militär. Und bekommt eine Militärausbildung. Was man vielleicht noch sagen muss, er ist 6 Jahre alt im Buch.
Aber niemand, der 6 Jahre alt ist in diesem Buch, benimmt sich, als wäre er 6 Jahre alt.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und er kommt auf diese Battle Academy und auf dieser Battle Academy sind halt nur Supergenies. Und wenn alle anderen Supergenies sind, dann ist Ender Wiggin, was auch immer, eine Stufe nach dem Supergenie kommt. Er entwickelt sich relativ schnell dann als quasi die letzte Hoffnung der Menschheit. Und wir begleiten Ender Wiggin dann auf seiner Ausbildung. Wir sehen, wie er älter wird und wie er nach und nach das Kommando übernimmt über manche seiner Artgenossen, könnte ich jetzt fast sagen, und eben an diesen Spielen teilnimmt, die diese Battle Academy für ihn bereithält, wie er Taktiken ausbaldowert und nicht zuletzt, wie er auch einfach halt als Mensch oder als Kind sich verhält und eben interagiert mit den anderen. Das Ganze kommt dann noch zu einem hübschen Finale. Und es ist ein schönes Buch. Also ich sehe auf jeden Fall, warum das seine große Fangemeinde gefunden hat, ganz ungeachtet dessen, was der Autor so treibt. Ja. Und ich sehe auch, die Rahmenhandlung aufregend genug ist, dass das doch eine ganze Reihe weiterer Bücher und Comics und was auch immer gespawnt hat, hervorgerufen hat.
Ich weiß nicht.
Hervorgebracht hat.
Danke. Also ich glaube, das ist so ein Buch, das ist irgendwie, also das hängt irgendwie stark davon ab, in welchem Zustand und wann man das so liest. Weil irgendwie, ich glaube, wenn man noch 16 ist oder so und das einfach so oder 13 oder so, das einfach so unreflektiert liest, dann ist es ja schon ziemlich geil. So, er ist irgendwie total intelligent und alle sind irgendwie dümmer als er und er macht sie irgendwie alle fertig. So, das ist ja so ein bisschen der große Nerdtraum. Aber irgendwie jetzt, wenn ich da so nochmal drüber nachdenke, ist das schon etwas verstörend, was da teilweise für Sachen in diesem Buch passieren, oder? Und mit was da für moralische Behauptungen zwischendurch aufgestellt werden.
Ich würde jetzt gerne darauf antworten, als allerdings schlecht ohne quasi direkt auf die Auflösung.
Nicht mal unbedingt die Auflösung. Relativ am Anfang wird er ja irgendwie bedroht, so mit Prügel in der Schule.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber im Kontext quasi der Auflösung ist das Ganze natürlich, bekommt das andere Ganze halt eine andere Dimension. Ja,
also wir können noch drüber reden, das ist, wir sind am Ende, wir können das Spoilerhorn auch nochmal blasen.
Ja, okay, also wer Ender's Game noch nicht gelesen hat, vielleicht sich auf den Film freut, der im, glaube ich, November erscheint.
Ich erwarte allerdings, wenn man sich den Trailer bis jetzt anschaut, der auch im Prinzip das Ende schon zeigt, das ist jetzt auch nicht mehr so eine große Überraschung. Aber naja.
Ja, er zeigt lustigerweise wirklich das Ende, aber ich glaube, wenn man das Buch nicht kennt, ist es einem nicht bewusst, dass man das Ende sieht.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt abschalten. Wir reden danach über nichts mehr. Also am Ende stellt sich heraus, dass er die ganze Zeit nicht eine simulierte Flotte, sondern eine echte Flotte irgendwie kommandiert hat und am Ende hat er dann irgendwie alle umgebracht.
Genau, er hat quasi die komplette Rasse, also diese insektoide außerirdischen Rasse, die man die Buggers, nee, nicht Buggers.
Doch,
nennt,
Bagger.
Bagger, danke. Bugger war der Popel. Wie er quasi die komplette Rasse der Baggers ausgelöscht hat und er erfährt, dass er quasi also eine Marionette war, der Militärführung. Seine ganze Ausbildung war eigentlich Manipulation an ihm von vorne bis hinten. Teilweise hat es durchschaut, teilweise hat es eben nicht durchschaut. Und die moralischen Fragen, die du aufwirfst, die formuliert das Buch ja auch, also zum Ende dann hin. Man kriegt halt relativ deutlich eine Idee davon, dass halt Ender eigentlich das Opfer der ganzen Geschichte ist. Es hinterlässt ihn ja auch so ein bisschen als eine gebrochene Persönlichkeit. ja, gibt's viele, viele Anspielungen darauf. Und ich habe jetzt Speaker of the Dead noch nicht gelesen. Werde ich aber vielleicht machen, wenn du
also
das magst.
Also das ist ein ganz anderes...
Ja, dass es ganz anders ist, habe ich auch schon gehört. Aber also ich sehe auf jeden Fall, warum das Buch als unverfilmbar diskutiert wird.
Also ich glaube, es hat halt das gleiche Problem, das ich auch mit der Hunger Games Verfilmung hätte oder hätte, wenn sie nicht dann doch relativ gut gewesen wäre, so dass es halt die ganz naive Lesart dieses Buches, die ist halt etwas, ist halt schwierig. Also wenn du das dir halt nur so anguckst und der muss sie alle fertig machen, sonst machen sie ihn fertig. Das ist natürlich schwierig. Genauso wie bei den Hunger Games, wenn man einfach nur, die kämpfen gegeneinander, ist ja geil, Kampf, Krieg, Gewalt, dann das ist natürlich schwierig. Aber wenn man das schafft, irgendwie zu zeigen, dass es nicht so das Richtige ist und dass dann noch sehr viel anderes dahinter ist.
Also ich glaube, das Buch ist so vom Erzählton her auf jeden Fall, also und auch mit den Problemen, die du gerade angesprochen hast, ist es ein bisschen so ein Tanz auf dem Drahtseil. Und ich glaube, Ausenscape Card Pult ist gerade so im Buch. Und ich glaube, das geht, weil er entsprechend viel Zeit hat. Er hat halt ein Buch dafür. Ich habe keine Ahnung, wie das gelingen soll in der Verfilmung.
Ja, also ich denke die werden sich halt einfach auf die Gewalt konzentrieren.
Manche Teils haben sich Freiheiten genommen. Klar, sie konnten keinen 6-Jährigen nehmen, der sich benimmt wie ein 14-Jähriger. Geht halt einfach nur nicht. Du kannst keine 6-Jährigen casten. Also geht nicht in der Rolle. Das heißt, Ender ist auf jeden Fall mal älter. Das zeigt schon mal, dass sie sich entsprechende Freiheiten nehmen. Aber ich meine, so grundsätzlich Fragen, wie er sich eben dann an der Battle School oder auch schon davor zur Wehr setzt und so, das kann man ja nicht einfach quasi unreflektiert zeigen. Und wie sich der Film diesen Sachen annimmt, noch dazu irgendwie in einem Spielfilm-Längenformat, da bin ich ja mal sehr gespannt. Also wie das funktionieren kann, weil die Gefahr, also um es nochmal ganz deutlich zu machen, ist halt, dass es wirklich ein total platter, moralisch kaputter Film mit Schauwert und sonst nichts wird.
Ja, das ist das, was passiert. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auf das hinausläuft. Aber man kann ja zumindest hoffen, dass dann mehr Leute dieses Buch lesen. Aber ich wüsste auch nicht, wie man das wirklich differenziert in einem Film überhaupt darstellen soll. Das ist halt einfach zu einfach, das nicht zu tun. Und wenn wir was von den Blockbuster-Filmen gewohnt sind, dann ist es, dass sie den einfachen Weg wählen.
Ja, aber selbst der einfache Weg ist ja nicht einfach, weil so wie Ender zum Beispiel im Buch beschrieben wird, also wenn sie den 1:1 transportieren in den Film, dann wird er ein ziemlich unerträgliches, arrogantes Büschlein vorkommen, der keinerlei Sympathien beim Zuschauer hervorruft. Und das wird ja auch nicht funktionieren. Also sie müssen schon versuchen, das irgendwie zu balancieren. Schwierig. Und was machen sie mit der ganzen Backstory zu Hause, ja? Mit quasi seiner Familie.
Diese etwas absurde Hintergrundgeschichte, wie die dann irgendwie die Chatrooms der Erde überfallen oder so.
Genau, die ja beide auch Supergenies sind. Was machen sie damit? Also klar, irgendwie geht gerade das Material aus mit Vorlagen, die man noch verfilmen könnte, aber mit Ender's Game haben sie sich schon was ganz Großes ausgesucht, glaube ich.
Ich überfliege gerade hier im Hintergrund so ein Essay, wo irgendwie Ender und Hitler verglichen werden, und das ist sehr, sehr, sehr amüsant. Wer hat mit 7, rate mal, wann hat Hitler geheiratet? Mit 37. Wann hat Ender geheiratet? Mit 37.
Das ist natürlich ein super Vergleich. 37 kenne ich auch noch aus Scrubs, Clerks. Okay, sind wir durch mit Ender's Game?
Wir sind, glaube ich, durch. Also wie gesagt, man kann Speaker for the Dead auch einfach mal so lesen. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm.
Ja, werde ich als nächstes tun.
Ich habe das in guter Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es jetzt meine etwas etwas der Zunahme an Zynismus noch standhält, aber das ist ja immer die große Frage.
Ja. Okay. Dann sind wir durch für heute, glaube ich.
Ja. Mhm. Dann bleibt wie immer zu sagen, Kommentare auf retinacast.de oder auf Twitter. Ansonsten den Flatter-Knopf gibt es auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
Ich habe gerade ein bisschen an irgendwas gedreht, aber eigentlich sollte es nichts getan haben. Hört ihr mich überhaupt noch?
Maust uns hier irgendjemand an vielleicht?
Ich glaube, Marcel ist schuld.
Ich würde es auch einfach mal annehmen jetzt.